The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast, sein Name ist Pott, Andreas Pott, über die Zukunft von James Bond bei Amazon. Ich begrüße den lieben Andreas Pott in meiner Sendung. Hi Andreas, wie schön, dich zu sehen.
Hallo Christopher, ja, schön wieder hier zu sein. Ist eine Zeit lang her, dass wir gesprochen haben und auch über James Bond gesprochen haben. Da sah die Welt noch ein bisschen anders aus. Und wenn sich Leute erinnern an unser Gespräch von damals, sah ich auch noch ein bisschen anders aus. Das ist leider, das kann man an der Stelle schon mal vorweg schicken. Meine Erkrankung geschuldet, einer Krebserkrankung, die leider mich getroffen hat und die auch mein Aussehen beeinflusst. Und deshalb sehen wir uns hier heute ein wenig so, wie als wären wir Zeugenschutzprogramm. Aber
ja, das ist aber toll. Ich finde das toll. Es sieht aus, als ob du wirklich vom MI6 und irgendwie sagst, okay, ich will aber nicht.
Das war die Stimme wird dann noch verfremdet und ja, der Rest ist schon nicht mehr sichtbar.
Ja, also man muss dazu sagen, jetzt für meine Zuhörer jetzt gerade ist, dass wir haben ein Gespräch geführt, das war in der Filmelei, in meiner Filmtalkshow, heute sind wir ja im Peckham's Talk, da haben wir über James Bond und dann speziell auch über die Sean Connery-Ära gesprochen. Und warum haben wir das gemacht? Weil du ein ausgewiesener James Bond-Experte bist, aber vor allem auch der ehemalige Präsident des James Bond-Clubs Deutschland. Und jetzt auch in der jüngsten Entwicklung auch ein Interview schon gegeben hast, nicht wahr? Ich glaube, es war für ein SWR.
Ganz genau, SWR 3 war es.
SWR 3. Weil man natürlich auf dich zurückgreift, wenn es Neuigkeiten gibt über James Bond.
Ja. Ja, Gott sei Dank immer noch an der Stelle. Du hast ja richtig gesagt, ich war bis zum letzten Jahr 10 Jahre lang Vorsitzender des James Bond Club Deutschland. Bin da auch nicht abgewählt worden, sondern habe nach 10 Jahren gesagt, ich finde es gut, wenn man so eine schöne Ära hinter sich hat, dann sollte man neues Gesicht, frisches Blut, wie man so schön sagt, in diesen Club rein, was auch den Vorstand betrifft, den Vorsitz, und bin da gerne zurück aus der ersten Reihe getreten. Und wir haben da jetzt einen viel, viel jüngeren Vorsitzenden als ich, der sehr aktiv ist, das alles sehr gut macht. Also es passt eigentlich auch dazu, dass bei James Bond ja auch alles neu kommt jetzt. Und dann ist das eigentlich eine runde Sache. Zwei Ehren, ist vielleicht schon zu viel gesagt, zwei Zeitabschnitte zu haben. Der eine war bei mir, war Craig im Wesentlichen. Und jetzt geht es eben in die neue Richtung dann.
Und jetzt muss man sagen, rein persönlich, du bist ein James-Bond-Fan, also nicht der ersten Stunde, aber das hat dich dein ganzes Leben lang begleitet, das Thema, oder?
Ja, schon, muss man sagen. Also, sagen wir mal, wo das Leben so als Teenager anfängt und man so zum ersten Mal ins Kino geht, das war damit bei mir so bis 12, 13. Da war gerade James Bond natürlich auch in einer Hochphase. Alle 2 Jahre gab es neue James-Bond-Filme. Und da ist man, und das waren auch große Dinge, die angekündigt wurden, die mal Spaß machten. Es gab ja sogar, glaube ich, Fernsehwerbung dann mal für diesen Der Spion, der mich liebte, und das hat mich irgendwie angezogen. Und da bin ich zum ersten Mal in den James Bond-Film gegangen und seitdem bin ich dabei, also ja, 13, über 50 Jahre, oder fast 50 Jahre jetzt, ja.
Das war auch der erste Film, den du gesehen hast, Der Spion, der mich liebte.
Der Spion, der mich liebte, war der erste James Bond, den ich tatsächlich jemals gesehen habe. Zu der Zeit war es ja auch nicht so, dass die irgendwo im Fernsehen liefen oder so. Das war ja nur Kino möglich.
Ja.
Auch die alten waren ja nicht im Fernsehen damals.
Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Aber weißt du eigentlich, wann das anfing, dass die im Fernsehen gelaufen sind?
Das war also, neulich hat noch jemand im Club, der weiß das alles immer auf Datum ganz genau in der WhatsApp-Gruppe des Clubs geschrieben. Es war auf jeden Fall Anfang der 80er Jahre. Sowas in der Richtung, würde ich sagen. Also, ja, wenn ich jetzt schätzen würde, würde ich sagen 82, 83. Aber
ja, okay. Und vorher lief genau gar nicht.
Nicht. Es kam ja durch Videotheken dann vorher noch. Ja. Also, mein Zugang zu den anderen Filmen war so halb und halb Videotheken, wo man es ausleihen konnte dann. Die alten Bond-Filme oder auch mal Kino, wo es so Wiederaufführungen gab, dann tatsächlich auch noch in der Zeit.
Mhm. Ja, wir haben uns heute getroffen, im Grunde auch wegen den jüngsten Entwicklungen. Also ganz jung sind sie jetzt nicht mehr, es ist jetzt, glaube ich, schon einen Monat circa her. Aber ich habe dich darauf angesprochen und habe gesagt, ich finde es ein sehr, also jetzt natürlich auch ein brandaktuelles Thema ist das für mich immer noch. Also Barbara Broccoli hat sich dazu entschieden. Ich glaube, die richtige Reihenfolge ist, dass ihr Halbbruder oder Stiefbruder Michael J. Wilson hat sich, glaube ich, zurückgezogen oder wollte sich zurückziehen und sie hat sich darauf entschlossen, die Rechte an Amazon zu verkaufen, oder?
Genau, also die Rechte gehören ihnen ja beiden, also sprich Broccoli und Wilson. Wilson ist über 80, der wollte sich tatsächlich zurückziehen aus der aktiven Geschichte und dann ist das alles diese ohnehin zu Konflikten gekommen, auch mit Amazon, die das ja schon 2020 oder 2021, da müsste ich mich fest, müsste ich lügen, wenn ich es genau wüsste, also da erworben haben und seitdem gab es immer wieder so Diskussionen und es gab wohl eine sehr heftige Schlussdiskussion mit Barbara Broccoli noch und Amazon, wo böse Worte gefallen sind. Und danach hat sie dann auch gesagt, nee, jetzt hat sie keine Lust mehr und will sich eigenen anderen Projekten widmen und übergibt dann jetzt die ganze Sache an die Kreativen von Amazon, muss man ja auch sagen an der Stelle. Es ist ja nicht so, dass da irgendwie das Ganze an irgendein Management gegeben wird, sondern Amazon hat ja MGM gekauft als Filmstudio und da sitzt, die haben ja die anderen 50% der Rechte an Bond schon gehabt und damit war Amazon ja drin und diese Kreativen bei MGM, das sind dann die, die da auch weitermachen werden in irgendeiner Form.
Mhm.
Also ich will jetzt nicht wiederholen, was ich könnte es wiederholen, ne? Also das Letzte, was Barbara Broccoli in einem Meeting mit Amazon wo gesagt hat, they are fucking idiots. Und von daher war das Tischtuch dann eigentlich zerschnitten an der Stelle und konnte nur noch mit Geld dann irgendwie übertüncht werden.
Okay, aber was hat sie dann dahin gebracht, so etwas zu sagen? Also was war das eine kreative Differenz oder was war oder war das dieses Drängen
ja,
von Amazon?
Eher eine Differenz des Ausschlachten ist das falsche Wort, also des weiteren Umgehens mit Bond, weil Amazon natürlich da viel Geld investiert hatte und auch etwas sehen wollte dafür und natürlich alle möglichen Ideen auch schon diskutiert wurden bei Amazon bis hin zu Streaming-Ideen, komme ich gleich später noch drauf, die es auch durchaus schon gab, vor allem von Amazon-Verantwortlichen und die dem ganzen aus der Sicht von Barbara Broccoli vielleicht nicht den richtigen Respekt entgegengebracht haben, weil Bond ist ja für sie der Familienschatz, was er ja auch ist, das sind ja die Kronjuwelen sozusagen im britischen Filmbusiness, die sie da hütet oder gehütet hat. Und Amazon hat das wohl mal als Content bezeichnet. Und das ist für sie dann natürlich ein Sakrileg, das nur als weiteren Content, den man irgendwo auf verschiedenen Kanälen dann ausstrahlt, zu sehen. Also das hat für sie eine viel größere Bedeutung, muss viel besser hervorgestellt werden. Ne?
Aber das heißt, aus deiner Einschätzung heraus wurde ihr der Druck zu groß, gerade wenn ihr dieses Franchise so viel bedeutet?
Ich denke, der Druck wurde immer größer, dass man jetzt auch mal was Neues bringen muss, mit dem gleichzeitig verbunden mit dem Mangel an Ideen auf der Seite von ihren Productions, die ja nun nicht nur aus Barbara Broccoli bestehen, aber da gibt es ein Team, das halt sehr, sehr lange sich schon mit Bond beschäftigt und Bond-Filme macht und auch ein relativ festes oder langjährig tätiges Team aus Drehbuchautoren. Und nachdem der letzte Film ja 2019 abgedreht war, also schon lange fertig war, bevor er dann auch in die Kinos kam, durch Corona hatte man ja eigentlich schon bis heute 5 Jahre Zeit, sich was Neues auszudenken. Man wusste ja auch, wie es ausgegangen ist an der Stelle. Die Macher wussten es ja. Und irgendwo hatten die eine Blockade, oder es ist ihnen letztlich nichts eingefallen, scheinbar, wie man wieder mal aus dieser Sackgasse rauskommt, dass man Bond getötet hat und trotzdem weitermachen will. Da, das hat sicherlich Einfluss darauf, dass man auch sagt, okay, jetzt habe ich irgendwie keine kreative Kraft mehr. Und dann ist es halt so, dann muss es halt weg und dann muss es halt wenigstens noch mit Geld versüßt werden.
Aber ist nicht
ist sicherlich nicht leicht gefallen insgesamt, aber wenn es so ist, unter meiner Unterstellung hat sie auch keinerlei Ideen gehabt, wie es weitergeht.
Was ich ja gedacht hatte am Anfang war, dass ich, als ich das gehört habe, dass ich gedacht habe, naja, sie hat möglicherweise, das hast du ja auch immer so gesagt, dass sie da so ein bisschen so diese Verliebtheit in Daniel Craig, so, also mehr Daniel Craig wird wichtiger als James Bond fast schon, ja, dass sie gedacht hat, das war eigentlich ein toller Abschluss für das, für James Bond und jetzt bin ich raus. Also ich kann beruhigt sozusagen jetzt sterben irgendwann, ja, und weil ich habe das zu einem schönen Ende geführt. Also ich kann das mit Beruhigung abgeben, so will ich sagen, ja. Da dachte ich, das wäre vielleicht die Intention gewesen.
Ja, das hätte, die Chance hätte sie ja gehabt, über die letzten 5 Jahre und nach dem letzten Film, vielleicht nicht ganz unmittelbar nach dem letzten Film, aber dann irgendwann zu sagen, okay, wir übergeben das jetzt ruhig in die nächsten Hände. Es gab wohl familiär auch kein Interesse. Es gibt noch einen Sohn von dem Michael J. Wilson, Greg Wilson, der wollte aber nicht so richtig in die Produktion einsteigen und ja, dann gab es eben keinen ruhigen Übergang scheinbar für sie. Und dann sah sie sich gezwungen, da weiterzumachen, weil sie haben sich ja nun selber hingestellt und haben auf den Abspann geschrieben, James Bond will return. Und das gibt natürlich eine gewisse Erwartung ans Publikum auch. Gleichzeitig war der Amazon-Verkauf und das Einzige, was da rauskam aus der Ecke, war dann diese Reality-Show-Serie 007 Road to a Million, die mit Bond zu tun hatte und von Amazon mal produziert wurde. Und die aber Barbara Broccoli ja auch noch offiziell abgesegnet hatte.
Und warum hat man überhaupt diese 50% an Amazon verkauft?
Weil MGM, die hier gehörten ja MGM und MGM wurde verkauft. Also von daher,
okay.
Broccoli hatte da keinen Einfluss
drauf. Ah, die hatte keinen Einfluss darauf. Das war sozusagen schon also immer...
Die hat ihre anderen 50% plus eben diese kreative Kontrolle, die entscheidend ist, dass eben nichts passieren kann, an der Figur nichts gemacht werden kann, an den Filmen, an den Handlungen, an den Drehbüchern, ohne dass sie das absegnet sozusagen. Das letzte Veto war halt bei ihr geblieben dann noch. Bond selber war ja Teil des MGM-Filmpakets, wie auch Rocky oder was auch immer, die andere große Franchises, die da noch drin stecken.
Denkst du denn, dass diese Ideenlosigkeit auch vielleicht ein bisschen daher rührt, dass wir heute also in einer latent anderen Zeit leben, in der es für James Bond schwieriger wird, vielleicht so zu agieren, wie wir ihn kennen? Also was jetzt
mit Sicherheit ist das dadurch, dass das gerade vom letzten Film ja fast Hauptthema war. Was ist James Bond eigentlich noch? Ist das in irgendeiner Form zeitgemäß oder gehört es dann hin, dass wir sagen müssen, wir brauchen mehr Weiblichkeit, war ja ein großes Thema, wird ja immer drauf gesprungen, oder anderen ethnischen Hintergrund bei James Bond, das wurde ja auch gerne diskutiert. Solche Sachen haben sicher Einfluss genommen, man konnte jetzt nicht einfach sagen oder wollte nicht einfach sagen, wir machen da so weiter und die Welt drumherum. Gut, die hat sich ja mehr in Richtung der Bond-Welt eigentlich entwickelt. Wenn, es gibt ja auch eine Aussage von Barbara Broccoli, verrückten Medienmogul, der die Weltherrschaft möchte. Ja, das hatten wir schon 97. Also von daher ist das jetzt, war das für sie jetzt nicht unbedingt ein Filmthema mehr, das man nochmal brauchte. Sie meinte, sie hätte das schon abgearbeitet. Und in der Welt haben wir es ja leider im Moment, dass wir viele der Mogulen haben, nicht zuletzt gehört, ein dieser Mogulen, ja, jetzt auch James Bond, die da sehr viel Einfluss auf die Welt nehmen nicht nur über die wirtschaftliche Entwicklung, sondern eben auch über den politischen Weg jetzt da suchen und die Nähe zu den großen neuen Entscheidern, sprich Donald Trump vor allem, da suchen in den USA. Und damit geht ein Thema vielleicht auch schon wieder flöten, weil man hat ja den, kann jetzt nicht sagen, ich nehme irgendwie ein US-Problem, das Bond lösen könnte. Da muss man damit rechnen, dass Trump das dann nicht sehr gut findet und die Leute auch nicht ins Kino gehen, dann entsprechend in den USA irgendwie. Also ist schon schwierig, da was zu finden, ja, muss man sagen, mit dem man noch eine Geschichte erzählen könnte, im großen Stil, wie es ja früher war, Weltherrschaftspläne etc. Es wird eher im kleinen Stil leichter dann, so ist man ja auch vorgegangen, so wurde ja bei Daniel Craig alles immer auch persönlicher, also ging es ja gar nicht mehr so sehr um die großen Pläne der Schurken, sondern um die innere Zerrissenheit von Daniel Craigs Figur Bond, der in seiner Gefühlswelt da nicht zurechtkam.
Ja, auf der anderen Seite denke ich natürlich auch jetzt die so wie Isolation gegenüber Russland, wie so fast schon, also möglicherweise nach dem Ukraine-Konflikt, möglicherweise oder Krieg, ein weiterer kalter Krieg. Ich meine, jetzt auch kommt drauf an, wie Trump und wie das weitergeht und so mit Putin. Aber da ist auf jeden Fall ja viel mehr in der realen Welt wieder da, was vielleicht auch in Zeiten des Kalten Krieges da war, als jetzt vielleicht in einer Zeit von Pierce Brosnan oder auch Daniel Craig, wo man gesagt hat, oh, diese alten Feindbilder wie zum Beispiel Russen oder so, das ist ja auch nicht mehr zeitgemäß. Jetzt heutzutage würde man wieder sagen, ja, Russen als Feindbilder ist doch wieder mehr zeitgemäß. Weißt du, so, wo ich so denke, ja, so ein bisschen, denke, die Welt hat sich ja doch...
Richtig. Wobei Russen als richtige Feindbilder... Ja, eigentlich in den 60er Jahren, also Anfang der 60er Jahre oder ganz besonders in Liebesgrüße aus Moskau, eigentlich nur auftraten, wenn man mal in die mittleren Abschnitte guckt, dann war ja im Kalten Krieg, im Film bei James Bond, immer mal auch eine Annäherung zwischen Russland und in dem Fall Großbritannien oder dem Westen da zu sehen, also am besten natürlich in Der Spion, der mich liebte, wo dann eine russische Spionin zusammen mit Bond dann den Weltherrschaftsbösewicht besiegen musste. Aber selbst in Octopussy, der ja immer so als kalter Kriegs Bond auch kolportiert wird, ist es ja nicht so, dass Russland der Aggressor ist, sondern Russland ist eigentlich schon auf dem Weg damals eben in die Perestroika. Und es gibt halt abtrünnige Militärs, die das nicht wollen und entsprechend Russland zu alter Größe zurückführen wollen. Also von mir aus dann an der Stelle eine Art Mini-Putin, der da aber scheitert, ja, noch. Mhm. Und eigentlich wird sonst wieder zusammengearbeitet mit den Russen. Dann wurde er auch in manchen, es gab nie einen echten Konflikt mit den Russen. Es wurde immer irgendwo gelöst auf einer friedlichen Ebene oder auf einer Ebene, wo man so gesagt hat, okay, wir sind, wir wissen, wir sind irgendwie Partner und können gleichwertig agieren auf Augenhöhe. Keiner hat jetzt, also Ende von der Spion, tödliche Mission, wo das Gerät dann zerstört wird, um das den ganzen Film ging, und so ein Déchiffrier-Gerät, das wäre dann, hieß der letzte, das wäre echte Entspannung, ihr habt es nicht und wir haben es nicht, ja.
Aber ja,
es gab
okay.
Nie ein Ober und Unter zwischen Russland und dem Westen, außer in Liebesgrüße aus Moskau.
Das stimmt natürlich und ich erinnere mich auch an diese, wie so, wenn Blofeld die Mächte ausgespielt hat. Ich glaube auch bei Man lebt nur zweimal oder so, gell, hat man das, glaube ich, gemacht, dass man gesagt hat, die denken, es sind die, ich glaube auch da dachte man, die einen dachten, es sind die Russen und die anderen dachten, es sind. Und aber der Hintergrund, das meine ich so, der Hintergrund dieser Konkurrenz oder dieser gegenseitig, dieser Spannung der Weltmächte, der wurde ja schon thematisiert. Und dann kam natürlich immer ein dritter Superbösewicht, der das ausgenutzt hat, also nicht immer, aber ab und zu mal. Aber man hatte diese Story und in der Zeit vielleicht, wo es entspannter war, vielleicht in der realen Welt zwischen dem Westen und Russland, da hat man diesen Hintergrund, der ist ja weggefallen letzten Endes. Ja, das meine ich so ein bisschen auch. Also
der politische war weggefallen, man hat es dann eher auf den Kriminellen geschoben, GoldenEye. Ja. Damals war ja schon so, dass es auch um die zerfallende Sowjetunion ging und Strukturen noch existierten, die aber dann eher kriminelle Machenschaften betrieben in dem Bereich. Und bei Tomorrow Never Dies war es wieder ein Medienmogul und bei Die Welt ist nicht genug war auch Russland in irgendeiner Form wieder noch beteiligt an der ganzen Geschichte, aber immer in irgendeiner Form, dass da Abtrünnige oder Oligarchen unterwegs waren, die jetzt ums Geld ging, nicht um Ideologie dann.
Jetzt siehst du dem Verwalten der Bond-Rechte von Amazon eher positiv entgegen. Hatte ich das Gefühl in unserer bisherigen Kommunikation, die jetzt außerhalb dieses Talks hier stattgefunden hat, also in privater Kommunikation, weil ich natürlich dich ja auch, oder auch ich hatte ja was gepostet, genau, und da hast du ja was so geschrieben und so. Und weil ich das natürlich sehr kritisch sehe, weil ich ein bisschen Angst habe. Und ich glaube auch so in diesem James-Bond-Lager, auch im James-Bond-Club und so, da ist es auch polarisierend, oder? Was jetzt passiert ist.
Auf jeden Fall. Also nachdem die Meldung kam, dass eben jetzt Amazon da die volle Kontrolle hat, ist es natürlich gleich in den sozialen Medien hoch diskutiert worden und wieder mal in der 50-50-Haltung, die die Welt inzwischen so hat. Die einen durchaus positiv gestimmt, die anderen sahen die große Gefahr eben des Ausverkaufs von Bond. Ja. Es wird ja immer dann gerne das Thema Star Wars herangezogen, wie es von Disney behandelt wurde und wird, dass man eben sehr schnell da sehr viele neue Produktionen reingeschoben hat, einfach damit man sagt, okay, ich verdiene damit Geld. Das kann natürlich bei Amazon auch passieren, dass sie damit Geld verdienen wollen, sagen wir mal so. Ich glaube aber, dass man das ja schon beobachtet hat. Also bei Disney, wenn wir dabei bleiben und Star Wars, kam ja erstmal auch in relativ schneller Abfolge 3 neue Filme. Star Wars Filme, die ja jetzt nicht völlig negativ aufgenommen wurden, muss man auch sagen. Und danach hat man angefangen, eben sich mehr auf Serien zu konzentrieren und nur noch ein paar Filme gemacht, die dann eben auch nicht so gut ankamen wie der Solo-Film zum Beispiel. Mhm. Bei den Serien war es ja sehr unterschiedlich, die kamen ja teilweise sehr gut an und teilweise eben nicht. Es war halt eine Masse, aus der man sich was raussuchen konnte. Und dieser Overkill war vielleicht vielen Star Wars Fans auch zu viel. Ich kenne jetzt nicht so viele, deshalb kann ich das gar nicht so sagen. Ob die dann sagen, ist doch toll, kann ich mir was aussuchen, da finde ich immer was Schönes noch für mich. Oder das ist jetzt alles irgendwie verheizt. Und man denkt eben, bei Bond würde das jetzt auch passieren, weil man dann anfangen würde, eben keinen Bond-Film zu machen, sondern sich auf andere, das wird gerne kolportiert, andere Charaktere stürzt. Dass man sagt, ich habe jetzt den Moneypenny, die Moneypenny-Serie, zumal es da ja sogar Romane gibt über eine Moneypenny-Figur, wie sie quasi neben Bond ihre Abenteuer erlebt, ohne dass der da eine große Rolle spielt.
Aber nicht von Fleming, oder?
Bitte?
Nicht von Fleming geschrieben.
Nicht von Fleming, nein, von einer Frau, heißt The Moneypenny Diaries. Ist aus den 90er Jahren, würde ich sagen. Ist auch nie auf Deutsch erschienen übrigens. Und eben, und dann zu sagen, okay, dann kriegt Q irgendwie noch eine Serie oder M oder sowas. Also ja, das sind so haltlose Horrorszenarien, sag ich mal. Zum einen, weil Amazon weiß, was eben auf der anderen Seite passiert und sagen kann, okay, da sehen wir schon, dass manches nicht funktioniert. Vielleicht ist es weniger mehr an der Stelle. Zum Zweiten gibt es im Bond-Universum, oder es gibt gar kein Bond-Universum, es gibt einen Bond als Fixstern, um den alles kreist. Und es gibt Nebenfiguren, die aber lange nicht diese Wichtigkeit haben für das Ganze. was man auch daran sieht, dass in manchen Filmen völlig weglassen konnten, ohne dass das stört, dass man daraus eigene Charaktere für größere Filmreihen oder auch Serienreihen machen muss. Also ich sehe das nicht, dass da Potenzial da ist. Das sind Charaktere, die gehören zwingend mit Bond zusammen und machen auch nur mit Bond Sinn. Also wenn, da muss Bond auftreten, dann macht das Sinn. Aber wer will Q, wenn wir dabei bleiben, irgendwie sehen, wie er jetzt da selber an Sachen bastelt und Fälle löst. Das hat mit Bond nichts mehr zu tun. Ich glaube, dass das man weiß das. Deshalb bin ich da positiv gestimmt, dass es eben diesen Strom, wie er von Disney kam, jetzt bei Star Wars, da nicht geben wird. Es wird auf jeden Fall erstmal einen Film geben, da ist es ganz entscheidend. Da hat man ja auch nur einen Schuss. Also den muss man natürlich erfolgreich rausbringen. Also wenn der Film, der jetzt dann kommt, irgendwo weder von der Kritik noch vom Publikum gutiert wird, dann ist es natürlich schon vorbei, bevor es angefangen hat. Also ich glaube nicht, dass man dann sagt, okay, das war jetzt nichts, dann nehmen wir einen anderen Darsteller und probieren es nochmal irgendwo. Wir sind jetzt nicht mehr in der Phase wie damals, dass man Lazenby genommen hat, das war jetzt dann eher nichts aus der Sicht des Publikums. Dann konnte man zu Connery zurück, also zurück können wir hier an der Stelle zu niemandem. Und deshalb, wie gesagt, gibt es dann mal einen Schuss, der auf jeden Fall sitzen muss. Und mal sehen, dass das der Richtige wird dann. Aber wir haben ja seit gestern, meine gestern oder vorgestern, nochmal positivere Signale jetzt aus der Amazon-Ecke bekommen. Nämlich, dass da ein Produzententeam neu schon benannt wurde, die sich um Bond kümmern werden. Das sind David Heyman und Amy Pascal.
Genau, ja. Also Spider-Man.
Die haben ja in ihrer eigenen Filmhistorie sehr viel Erfahrung. Der Heyman über Harry Potter vor allem, was natürlich als Franchise und Großproduktion jetzt mit Bond natürlich vom Thema nicht vergleichbar ist, aber von der Größenordnung auf jeden Fall. Das heißt, er weiß, wie man solche großen Franchises handelt. Und bei der Amy Pascal ist es ja wohl so, dass die letzten Spider-Man-Filme betreut hat, irgendwo die aus dem Marvel-Universum, also die jetzt tatsächlich neuesten dann auch, die im Marvel-Universum eingebettet sind. Hm. Und die waren ja meines Wissens auch nicht unerfolgreich. Ich verfolge das jetzt wieder nicht so im Detail, aber ich habe da nicht gehört.
Ja. Nee, die waren nicht
beim Publikum jetzt, bei der Kritik ist immer noch was anderes. Bei Bond war es jetzt zuletzt so, dass da immer noch das Feuilleton geschwärmt hat, zusätzlich zu den Zuschauern. Das war aber neu und kam eigentlich erst mit Craig. Also früher hat man die Bond-Filme zwar im Feuilleton besprochen, aber im besten Fall ironisch gebrochen, im schlechtesten Fall verrissen. Aber beim Publikum waren sie trotzdem erfolgreich. Und das ist vielleicht auch etwas, wo man sagen kann, okay, das wird Amazon jetzt nicht so interessieren. Ob jetzt die Frankfurter Allgemeine oder die Süddeutsche Zeitung das gut finden, sondern die Leute sollen ins Kino gehen dafür erstmal und später sollen sie es eben dann streamen und dafür Geld zahlen, wie es früher auch ja war. Also Bond war ja mal einfach eine schöne Kinoreihe mit verlässlichen Rhythmen, in denen das Ganze kam. Also alle 2 Jahre kam ein Bond-Film, wir haben vielleicht mal 3 Jahre war mal dazwischen, aber das war die Ausnahme. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel 1980 bis 90 gucken, da kamen 5 Bond-Filme verlässlich in der Zeit. Und da konnte man sagen, okay, das ist eine feste Größe in der Kinounterhaltung, die damals eben auch das einzige war, wo es sowas gab.
Und ja, aber was ich halt, wahrscheinlich wird es so sein, ich frage mich natürlich auch, gibt es dann eine Kinoauswertung oder sagt Amazon, das ist exklusiv ein Film für Prime? das wäre ja auch so ein Horrorszenario. Und sagen wir mal, und sie könnten daraus ja sehr viel machen. Sie könnten sagen, ja, wir machen jetzt hier unsere Prime-Mitgliedschaft, die kostet jetzt 1 Euro mehr. Und nur wenn ihr Prime-Mitglieder seid, könnt ihr euch diesen Film angucken. Da ist ja so ein gewisses verstecktes Potenzial fürs Geldverdienen da. Und man muss ja auch sich die Frage stellen, wie funktioniert Amazon? Sind sie so verpflichtet der Kinogeschichte von James Bond, dass sie sagen, ja, wir bringen das ins Kino und das wird alles so wie früher? Oder sagen sie, ja, wir gucken erstmal auf die Dollarzeichen. Und ich würde in der Tendenz sagen, dass sie das machen. Und wir, ja, James Bond wird ein Streamingfilm, weil das wäre theoretisch auch möglich.
Das wäre möglich, aber wir haben natürlich doch eben nicht Amazon, sondern MGM dahinter stehen, also ein Filmstudio, was durchaus auch Kinofilme ja weiter produziert. Auch, ja, es ist halt Amazon MGM, aber das sind Filme, die zumindest im Kino laufen. Für mich schließt sich das eigentlich nicht aus, also wenn wir jetzt sagen können, das Ganze wird fürs Kino produziert, wird im Kino auch präsentiert oder als er zuerst gezeigt und ist dann relativ schnell im Streaming verfügbar, sagen wir innerhalb von eines Monats. Weil heute macht der Film ja ohnehin sein Geschäft eigentlich am ersten oder zweiten Wochenende und nicht mehr in den Aufführungen dann in den Wochen danach, weil er besonders lange läuft. Und dann kann der ja ins Ding und man hat dann auch ein neues Publikum, weil es gibt ja viele Leute, die einfach gar nicht mehr ins Kino gehen am Ende, aber durchaus sich sowas im Streaming wünschen. Und das sind jetzt nicht nur unbedingt junge Leute, ich denke, dass vielleicht sogar ältere Leute da jetzt angesprochen werden, denen das Kino in irgendeiner Form verschlossen ist, weil sie das Kinoerlebnis gar nicht mehr brauchen, sondern eher große Fernseher zu Hause haben und sich ein Heimerlebnis schaffen, sehr bequem und nicht dafür irgendwo in Städte fahren müssen. Kinos, die möglicherweise auch inzwischen nicht mehr auf dem neuesten Stand sind, besuchen müssen, sich mit Teenagern abgeben müssen, die in der Vorstellung rumquatschen, auf dem Handy gucken oder sonst was. Also das ist, glaube ich, nicht so, dass da eine Zielgruppe abgeschnitten wird, sondern im Gegenteil noch dazukommt wieder. Man hat die Jungen, die sich das vielleicht im Kino angucken wollen, weiterhin. Und man hat die es im Streaming genießen können, auch und gar nicht anders wollen.
Jetzt denke ich natürlich, James Bond hat natürlich diesen Namen und jeder kennt diesen Namen. Und auch, ich glaube, auch vielen jungen Leuten bleibt das nicht verschlossen. Die haben schon mal davon gehört. Eine weitere Gefahr sehe ich trotz alledem in der Thematik, also in dem Genre des Agentenfilms, weil ich denke, okay, es gibt nun mal mittlerweile sehr viele Agentenfilme, nicht nur, also auch außerhalb der Mission Impossible-Reihe, die ja vielleicht auch ein bisschen was anderes ist als James Bond, aber manchmal vielleicht sogar der bessere Bond war in jüngster Zeit. Das ist halt so die Frage. Wenn man auch ein bisschen sowas Traditionelleres mag, glaube ich, und das dann gegenübergestellt hat zu Daniel Craig, dann war Mission Impossible sehr erfrischend eigentlich, weil es so ein bisschen sich angefühlt hat wie vielleicht ein früherer Bond-Film eher. Aber man hat eben auch sehr viele Solo-Agentenfilme, irgendwas, was man mal angefangen hat. Vielleicht wollte man daraus ein Franchise machen, hat aber nicht funktioniert. So, und die Gefahr, die ich natürlich sehe, ist, dass junge Leute dann sagen, ja, die gucken sich diesen Film an, den neuen James Bond, das ist ein Agentenfilm und so, und die sagen, ja, Agentenfilme kenne ich ja. Das gibt ja noch den und den und den und den und den und den und den. Das ist ja eigentlich nichts Besonderes mehr. Obwohl diese Filme eigentlich ihren Ursprung und ihre Wurzel in dem James-Bond-Franchise ja haben. Ja? Aber das bleibt denen natürlich verschlossen. Und dadurch wird James Bond etwas, was ja nicht mehr natürlich dieses extreme Highlight, was es früher war.
Das ist richtig. Das kann man aber auch nicht verhindern an der Stelle. Oder könnte man nur verhindern, wenn eben James Bond etwas bietet dann als Film, was man woanders nicht sieht, in irgendeiner Form. Ich meine, das ist ja bei Mission Impossible, kannst du das die Argumentation genauso anbringen. Auch Mission Impossible arbeitet findet in einer Welt statt, wo es ganz viele andere Agentenfilme gibt und ist trotzdem sehr erfolgreich, weil eben da Tom Cruise derjenige ist, der das Ganze eigentlich erfolgreich macht, weil wir ja immer auch einen Tom Cruise-Film sehen bei Mission Impossible. anschaut, denke ich. Also man will sehen, wie Tom Cruise irgendwo an einem Flugzeug hängt. Dass das dann nur, wenn dann nur der Stuntman hängen würde, wäre das vielleicht gar nicht so erfolgreich an der Stelle. Hm. Und Bond hat jetzt die Chance, irgendwie auch wieder was Eigenes zu finden, was es in den anderen Agentenfilmen dann eben nicht gibt. Was das ist, wenn ich das wüsste, dann würde ich ja dabei MGM arbeiten und säße schon im Kreativbüro. Das weiß ich jetzt auf die Schnelle auch nicht, aber man lässt sich mit Sicherheit was finden. Wichtig, wie gesagt, ist, dass man einen Darsteller findet, der breite Akzeptanz hat, wo man sagt, ja, das ist der neue Bond. Und das ist sicher die größte Hürde, vor der auch vorher auch Broccoli ja stand und letztlich ja irgendwie auch gescheitert ist. Ja. Nach ihrem Prinzip musste das ja auch jemand sein, den die Welt bisher nicht so kennt, der aber trotzdem in dem Moment, wo er dann Bond wird, einschlägt und zum Star wird.
Ja, ja, genau.
Dass Amazon schafft, das wäre dann die Großfrage, also wenn sie auf Nummer sicher gehen würden, die könnten natürlich auch hingehen und sagen, wir nehmen einen etablierten Schauspieler, der jung genug ist und irgendwie noch Lust darauf hat, jetzt Bond zu werden, in einer Form. Ich meine, gut, Brosnan war Fernsehschauspieler, man kannte ihn natürlich schon in gewisser Weise, also er war nicht völlig unbekannt. Roger Moore war nicht völlig unbekannt, also war auch durch diverse Fernsehserien bekannt. Heute kann das ja jemand sein, der durch Streaming-Serien bekannt geworden ist, in irgendeiner Form. Oder auch durch andere Filme. Also der Fan-Favorit ist ja immer noch Henry Cavill, weil, wenn man warum fragt. Weil der ja damals, als Craig es wurde, auch die Nummer 2 war in der Liste. Es dann vor allem nicht geworden ist, weil er zu jung war. Und gut, eben Barbara Broccoli jetzt da sich in den Craig verschossen hatte. Aber theoretisch könnte der es auch noch werden. Also diese Superman-Karriere liegt weit genug zurück eigentlich. Eigentlich hat er eher einen Knick im Moment in der Karriere, was er so gemacht hat. Und das ist auch nicht so, dass das jetzt festgelegt ist auf eine Rolle. Der war alles schon Bösewicht, Agent, Superman etc. Und wenn du jetzt sagst, okay, der wird jetzt Bond und erstmal nichts anderes mehr, könnte sein, dass die Fans mitgehen.
Ja, das hört man sehr oft mit Henry Cavill und oder jetzt hat auch Pierce Brosnan hatte sich ja auch irgendwie mal zu Wort gemeldet und so, hat gesagt, er wäre bereit für einen alten James Bond Film. Wie fändest du sowas?
Ja, eigentlich? Aber wir wollen ja nicht so einen Indiana Jones Verschnitt mit einem tatterigen James Bond haben. Das ist ja nicht das Ziel.
Na gut, aber sag niemals nie, da war Sean Connery, obwohl der war noch gar nicht so alt, der sah immer älter aus, als er eigentlich war. Aber
Connery war in 50ern.
Ja, das stimmt. Ja, ich...
Brosnan ist 70 oder 75.
Ja, 75 glaube ich noch nicht. Ich glaube, er ist irgendwie so um die 70. Ja, ja, es ist schon ein bisschen schwierig, aber bei Henry Cavill denke ich halt tatsächlich, dass er, für mich ist Henry Cavill Superman. Er ist für mich so schon vorgefestigt in anderen Rollen, dass ich ihn für einen, also wenn man so eine, wie eine Art, ich sag mal, wie Persiflage, was man ja im Grunde ein bisschen in Argyle gemacht hat. Ich glaube, du hast ihn immer noch nicht gesehen, oder, Argyle?
Nee, kann ich habe keine Chance gehabt, den irgendwo zu sehen, weil ich diesen Streaming-Dienst nicht abonniert habe.
Aber tatsächlich gibt es ihn ja, man kann ja jetzt, habe ich ja festgestellt, also ich habe jetzt ja auch Apple, aber man kann tatsächlich auch über Amazon jetzt Apple gucken. Also man kann über Amazon, über Prime, wenn du Prime hast, kann man auch Argyle schauen jetzt mittlerweile.
Okay, aber muss ich nochmal reinschauen.
Ja. Ja, aber auf jeden Fall, da hat eben Henry Cavill auch eben einen Agenten, aber so eine Persiflage auf einen Agenten gespielt. Und so kann ich ihn mir auch vorstellen. Aber als ernsthaften James Bond, dafür ist er mir viel zu kommerziell geworden, ja. So von dem, wie ich Bond verstehe als Schauspieler.
Ja, die Frage ist halt, wie ernsthaft soll Bond am Ende werden? Soll es wieder so sein wie bei Daniel Craig? Aber da ist eigentlich in der Sache Ernsthaftigkeit alles erzählt und gemacht worden. Oder soll es ein bisschen lockerer sein, wo es einfach nur ja wieder zu einer Art Projektionsfläche wird, wie bei Roger Moore. Ich hab neulich nochmal einen Brosnan-Film gesehen im Fernsehen, wo man immer sagt, ach, die waren ja eigentlich auch so eher so leicht oder so. Also fand ich jetzt in dem Moment gar nicht, also die Welt ist nicht genug. Der war eigentlich von vorne bis hinten nicht lustig. Also da gab es keine großartigen Sprüche oder sonst irgendwas. Und am Ende erschießt er dann noch da Elektra King. Nee. Von daher würde ich das natürlich als ernsten Bond-Film auch bezeichnen. Während eben so ein Moonraker, der Spion, der ich liebte, schon davon lebte, dass du da jemanden hast, von dem du weißt, der wird ohnehin jede Situation meistern. Ja. Da geht es eigentlich nur darum, wie. Mhm. Und so locker kann man auch wieder nicht mehr werden, weil es die Zeit wahrscheinlich nicht mehr hergibt, dass man eben mit einem lockeren Spruch jede Situation löst, weil der Spruch ja eigentlich schon für alle passen müsste, den findet man ja nicht mehr.
Ja, da sehe ich übrigens die große Gefahr. Also ich meine, Amazon hat ja auch der Herr der Ringe, die Rechte an Herr der Ringe und hat dann diese Serie Ringe der Macht rausgebracht. Und das gab ja unter den Fans einen riesen Aufschrei, weil man gesagt hat, hier afroamerikanische Hobbits, sowas gibt es nicht. Und so, mal ganz egal, wie man das bewertet oder findet. Aber das Ding ist, dass das dieser Serie ja am Ende ja nicht so gut getan hat, weil Amazon hat natürlich versucht, schon so diesen Zeitgeist und diesen woken Zeitgeist natürlich damit einzufügen. Es gibt eine große Nische und eine große Schublade für diese Serie auch. Ich glaube, es gibt viele Leute, die mögen auch diese Serie und jüngere Leute schauen auch das ganz anders. Aber auf der anderen Seite haben jüngere Leute dann auch wieder nicht so einen Zugang vielleicht zu Tolkien. Also das macht es insgesamt nicht so einfach und die alten Fans haben...
Denen vielleicht egal, dass man, ich habe das nicht gesehen und ich habe mal zwei Folgen gesehen. Mhm. Habe jetzt auch Tolkien nicht gelesen oder sowas, niemals. Kenne natürlich die Herr der Ringe Geschichten, die vorher da waren. Habe das aber auch eher so wahrgenommen, weil mich das ja nie so gepackt hat. Also dass da jetzt, sagen wir, ethnisch anders aussehende Hobbits oder sonst was da auftauchen oder Elfen, das ist mir gar nicht aufgefallen. Also das ist doch eh eine Fantasiegeschichte in irgendeiner Form.
Ja, natürlich. Und das geht ja auch nicht darum, das zu bewerten, sondern es geht nur darum, was hat es für einen Aufschrei in der Fangemeinde gegeben. So. Und dadurch hat man natürlich ja auch auf einmal polarisiert wieder. Ich meine, wir haben vorhin gesagt, so 50-50, wie die Welt heute funktioniert, aber so ein Ding polarisiert auf einmal. Und die Frage ist, und das meinte ich wegen den Sprüchen, wir würden natürlich vielleicht uns wünschen, Bond macht sarkastische Sprüche, aber die verletzen natürlich wieder die Gefühle von sehr vielen. Und dadurch wird es natürlich schwieriger und dann fängt Amazon natürlich an, glatt zu bügeln. Und das ist ja ein Spagat, den man da hinlegen muss, dass man es schafft, vielleicht einen Sarkasmus reinzubringen.
Ist die Frage, ob man es muss, weil wir haben es gerade vor Mission Impossible gehabt. Die Filme funktionieren ja auch ohne solche Sprüche. Die gibt es ja da gar nicht. Dort ist ja nichts in irgendeiner Form frauenfeindlich oder wie man es bei Bond irgendwie hat, sondern die Teams werden ja immer absolut gleichwertig behandelt. Ob das jetzt Frauen oder Männer sind.
Ja, ich meine auch gar nicht so, also generell den Humor. Es muss jetzt nicht unbedingt frauenfeindlich sein, damit ich es gucke. Das meine ich gar nicht, sondern ich meine so, ich glaube trotzdem, dass man, sobald man sich zu viel Gedanken über Humor und über das, was Bond sagt, also Bond sagt das ja immer auch aus einem, ja, eine übermächtige Selbsteinschätzung, wie M gesagt hat, ein Tyrannosaurus aus einer anderen Zeit sozusagen, also so, und das muss gar nicht frauenfeindlich sein, sondern es ist ja trotzdem immer latent abwertend, aber lustig und egal zu wem er es sagt. Und das kannst du ja heute eigentlich nicht mehr machen.
Nee, das musst du dann auch, dann lässt es einfach weg an der Stelle.
Aber das gehört doch zu Bond, oder? Gehört das nicht ein bisschen zu Bond?
Nee, wir sind ja, wir erfinden Bond ja auch gerade neu, muss man ja auch sagen.
Ja gut.
Also warum kann man ihn nicht in gewisser Weise neu erfinden in solchen Dingen? Also er muss nicht immer Aston Martin fahren und so, diese ganzen Elemente, die kann man auch mal einfach neu machen für ein neues Publikum, weil ob das einem jungen Publikum wird am Ende egal sein, ob der Mann Aston Martin DB5 fährt, ein Auto, was irgendwie in den 60er Jahren zum Bond-Kult-Auto wird. Das ist Fanservice für alte Fans, für alte weiße Männer, muss ich auch fast sagen. Und das hat man bei Quake dann irgendwie am Ende dann noch forciert, warum auch immer. Bei Moore ja zum Beispiel gar nicht, als Moore die Filme übernommen hat, da hat sich kein Mensch überlegt, dass er jetzt einen Aston Martin fahren müsste, sondern man hat einfach geguckt, da, welches Auto könnte cool sein. Da kam halt der Lotus zufällig um die Ecke, weil der aber auch nur, weil den jemand bewusst auf dem Produktionsgelände abgestellt hatte, damit die Produzenten sehen, ah, das gibt es ja, so ein cooles Auto, könnten wir für Bond einsetzen. Und deshalb sage ich, es kommt unheimlich auf den Darsteller an, muss ich sagen. Der muss sowohl bei Männern als auch bei Frauen, als auch bei egal welcher Ausrichtung, gut ankommen. Das heißt, er muss extrem charmant sein, gut aussehend sein und einfach jeden einnehmen können. Das war eigentlich bei Moore so, vielleicht kriegt man das immer wieder hin. Der tat ja wirklich keinem weh, war aber sehr beliebt am Ende. Mhm. Und das zu schaffen in einem Umfeld, wo man sagt, ich habe jetzt auch technisch was Neues. Also warum muss Bond eine Omega-Uhr tragen, weil sie halt teuer ist und wir das damit verkaufen wollen? Er hätte in den 70ern hat er Seiko-Uhren getragen, die durchaus erschwinglich waren. Heute müsste er eigentlich eine Smartwatch tragen, egal wie. Einfach aus dem technischen Standard, in dem er sich bewegt. Also er müsste seine Aktion eigentlich über eine Smartwatch steuern und nicht nur über ein Häkchen, was aus seiner Uhr mit einem Seil springt irgendwie oder so. Und das Gleiche gilt für das Auto. Das muss ein E-Mobil sein.
Ein Tesla.
Was aber der E-Mobil-Zeit weit voraus ist, die wir jetzt haben. Sprich, also Reichweite darf da kein Thema sein und das muss einfach ein Hypercar sein. Und das gibt es ja auch. Es gibt ja auch, gut, wir wollten niemals fahren, aber es gibt ja auch Ferraris, die da mit E-Power irgendwie funktionieren als Hypercar. Also da gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, da ein neues Auto für ihn zu kreieren, und sei es erst Martin macht das am Ende wieder, aber es ist eben kein altes. Also nicht zurück, es sollte überhaupt nicht mehr rückwärtsgewandt sein, aus meiner Sicht. Also man sollte gar nicht versuchen, irgendwie in die Geschichte des Fanservice oder so zu gehen, außer über das Bond-Thema. Also die Musik, die muss natürlich rein.
Und man, also das heißt aber, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, weil ich glaube, du hältst davon auch nichts, von der Idee, dass man sagt, okay, das Ganze spielt wieder in den 60ern.
Ja, aber das weiß ich nicht, ob das jetzt ein jüngeres Publikum verstehen würde, was das jetzt ist in irgendeiner Form. Und das ist der eine Punkt. Der zweite, wo, glaube ich, wichtig ist, du kannst über ein Retro nichts verkaufen. Also weder Kleidung noch Auto noch Uhren noch irgendwas kannst du jetzt aus dieser Serie im normalen Markt, und sei es im Luxusmarkt, verkaufen irgendwie.
War nicht Barbara Broccoli von so wie Omega und von solchen Marken abhängiger, weil sie halt das alles selbst gestemmt hat? Also, oder nicht alles selbst,
möglich,
aber.
Ja, die haben sicherlich Geld dazugegeben. Das ist immer gut. Kann sein, dass man sagt: Okay, Amazon hat das Geld ohnehin, darum geht es nicht. In irgendeiner Form wäre noch eine Möglichkeit, dann wäre aber der kreative Ansatz eben zu sagen, das ist jetzt dann, was ist das, die 50er irgendwie, in der Bond, also den Bond begann, ist das eine Ära, die aus heutiger Sicht interessant und spannend ist, ja, für solche Geschichten. Also als Film dann zu sagen, ich bringe dann nochmal eine Reihe von Filmen, die dann alle irgendwo in den 50er und 60er Jahren spielen. Man müsste mal jemand fragen, der nicht ich bin an der Stelle, weil ich fände es langweilig. Ich will das nicht sehen. Ich will Bond in der Gegenwart sehen. Weil ich habe ihn in den 60er Jahren ja de facto schon mal gesehen, weil die Filme spielten ja da, als sie so waren, in der Umgebung. Also Gegenwärtigkeit, das hat Barbara Broccoli eben auch mal gesagt, wäre aber auch wichtig. Bond würde immer in der Gegenwart spielen müssen. Und da denke ich auch bei den neuen Produzenten, wird man nicht in die Vergangenheit gucken. Irgendwann vielleicht mal, dass man sagt, okay, ich hätte jetzt diesen Bond-Darsteller etabliert als neuen, charmanten, akzeptierten, was kann ich noch machen? Dann könnte ich mich zum Beispiel einer sogenannten Young Bond-Serie widmen. Aber natürlich auch nicht in der Form, wie sie in den Romanen, die es ja im Übermaß gibt. Ich glaube, da gibt es mindestens 10, wenn nicht mehr, in dieser Young Bond-Reihe, die alle so beginnend in den 30er Jahren spielen, dann um eben bei dem Bond rauszukommen, den Ian Fleming dann beschrieben hat. Heute müsste es natürlich dann passen zu einem Bond, der heute, sagen wir mal, um die 40 ist. Der ist dann irgendwo, wenn der 14 wäre, kannst du ausrechnen, wo das spielen müsste, wahrscheinlich in den 90ern in irgendeiner Form. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, etwas Älteres reinzubringen und auch von mir aus älterer Technik oder sonst was.
Ja, also ich denke halt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, man hat Indiana Jones gemacht, die in den 80ern, und die Rahmenbedingung für die Geschichte hat sich nun mal angeboten, weil es halt auch eben da auf diesen Serials sozusagen aus den, weiß ich nicht, 20er, 30er Jahren basiert hat, hat sich das halt auch angeboten, dass man das dann in den, sagen wir mal, 40er Jahren spielen lässt. Das hat man dann sowieso nur so halb gemerkt, weil er letzten Endes immer in irgendwelchen Tempeln war und so weiter, und klar, und es musste halt Nazis geben und alles. Aber da hat natürlich keiner in den 80ern gesagt, nee, das muss ja heute spielen, in der heutigen Zeit, weil sonst ist das ja theoretisch langweilig. Die Leute haben das ja extremst angenommen. Und ich glaube, deswegen spielt das ja immer eine Rolle. Also ich glaube nicht, dass die mit einem ersten Film mit sowas starten würden. Das, glaube ich, wäre zu risikoreich. Aber wenn man sagt, so eine Rahmenbedingung schaffen, also ein Bösewicht, der in so eine Vulkanstation hat oder so, das kannst du ja heute, also es ist vielleicht in den 50er, 60ern glaubhafter als heute, ja. Und natürlich auch die ganze Technik, die natürlich auch da ein bisschen, also die, es gibt halt unglaublich viele Technik heutzutage, und deswegen muss die Technik, die Bond hat, ja noch spektakulärer sein. So ein bisschen wie das Auto, was du gesagt hast, was noch spektakulärer sein muss als das, was es eh schon gibt. Und Mission Impossible hat in dem letzten Teil, und das wird jetzt ja wahrscheinlich in dem nächsten, jetzt, der jetzt bald kommt, weitererzählt, ist ja im Grunde eine künstliche Intelligenz, der Antagonist. Das heißt, da hat man natürlich angefangen, dieses Thema auch für sich einzunehmen. Und da ist natürlich dann die Frage, und da scheinen sich auch die Geister, wie gut war der letzte Mission Impossible? Weil das natürlich etwas war, wo ich auch das empfunden habe, ja. Aber das ist ja etwas, was gar nicht so weit hergeholt ist, weil das gibt es ja, also es gibt jetzt keinen Antagonisten an KI, aber das umgibt uns ja. Und die Sachen, die interessant sind, sind ja eigentlich mehr die Gefahren, die wir, also Eskapismus, das, was wir nicht direkt als real empfinden, auch ein bisschen. Und das war Bond ja auch immer so, finde ich. Ja, das meine ich. Und das findet man ja vielleicht, also es gibt jetzt zum Beispiel, muss ich nochmal sagen, Marvel macht ja den, jetzt kommt ja auch der neue Fantastic Four Film, First Steps heißt der, und soweit ich weiß, spielt er in den 60er Jahren. Weil da eben auch das Comic entstanden ist. Und ich könnte mir natürlich vorstellen, dass, wenn so ein Film extrem erfolgreich ist, dass er vielleicht möglicherweise auch schon so ein Retro-Vibe auslösen kann. Ja?
Ja, das hat mich ja gewundert, muss ich sagen. Ich habe den ersten Trailer gesehen, dann habe ich es erst gemerkt, dass das tatsächlich in den 60er Jahren spielen soll. Bin ich selbst mal gespannt, ob das ankommt, weil das ja für Marvel auch neu ist. Die waren ja eigentlich immer eher nicht mal in der Gegenwart, sondern so in einer, so ein bisschen leicht in der Zukunft, würde ich sagen, angesiedelt.
Na gut, beim ersten Captain America hat man das ja auch noch so gemacht.
Ja, das ist die Origin Story, wie es so schön heißt, ja. Die Frage, weil er konnte ja dann in die Gegenwart kommen, aber die Fantastic Four kommen ja wahrscheinlich aus den 60ern nicht in die Gegenwart über irgendein einfrieren oder was auch immer. Ja.
Naja gut, bei Marvel weiß man nicht. Weiß man nie.
Ja, weiß man nie, aber ja, ich würde es bei Bond mir nicht wünschen, dass da versucht wird, irgendwie in andere Zeit zu gehen, muss ich ehrlich sagen. Es sei denn über diese Young-Bond-Geschichte, das könnte ich mir noch vorstellen, wenn man es geschickt macht. Alles andere sollte man von vornherein lassen und sich auf die Figur konzentrieren. Bei Mission Impossible, ja, aber da ging es auch immer um die Sache und um die Bedrohung und um den Charme von Tom Cruise auch irgendwo. Also der der ja durchaus gut ankommt, als Filmstar auch, und damit auch seine Filme gut verkauft. Und das müsste der neue Bond-Darsteller dann hoffentlich auch tun. Ein Plot, um den es gehen kann, der vielleicht noch spannend genug ist, wäre ja in heutiger Zeit eher so wieder die Atomcodes. Also die Atomcodes, die ja in den Händen von jetzt Verantwortlichen sind, wie dem US-Präsidenten oder Putin, bei denen man sie nicht ganz sicher wähnt. Nicht ganz sicher wähnt. Und die könnten ja vielleicht mal irgendwie gefährdet sein, verschwinden oder was auch immer. Hm. Und Bond muss da eben da an der Stelle die Welt retten, indem er Atomkrieg wieder verhindert. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Ernst genug als Thema und kann man sogar als Kombi ja, mit Russland sogar machen.
Wäre das denn eigentlich für Barbara Broccoli, wenn sie jetzt die Rechte behalten hätte und sie hätte gesagt, okay, wir machen jetzt irgendeinen Film und dieser Film wäre nicht mehr so erfolgreich geworden wie die anderen Bond-Filme. Wäre das für sie, also diese Gefahr, wäre das für sie was sehr Schlimmes gewesen? Beziehungsweise so, wo man auch sagt, naja, das Risiko vielleicht, also war das Risiko schon immer für einen Bond-Film so hoch zu scheitern wie vielleicht in den letzten 5 Jahren?
Nee, weil sie eben mit Daniel Craig diesen Schauspieler hatten, auf den sie sich dann durchaus auch verlassen konnten, dass der auf jeden Fall die Leute nochmal ansprechen und anziehen, wenn man wissen will, wie es da, die haben ja die Geschichte damit verbunden, jetzt vor allem die letzten beiden Filme, dass man da wissen wollte, wie es weitergeht in irgendeiner
Zeit. Aber auch davor in der Zeit mit Connery, mit Roger Moore, mit Pierce Brosnan?
Da war, glaube ich, nee, Scheitern in dem Sinne nicht eingeplant, weil selbst ein weniger erfolgreich, wenn der Film weniger erfolgreich war als der Vorgänger, war er meist immer noch erfolgreich. Also es ist ja nicht so, dass die Geld verloren haben dann irgendwo an der Stelle. Da müsste er jetzt wirklich dann floppen, richtig floppen.
Kann man sich denn dementsprechend auch vor, oder kannst du dir auch vorstellen, dass man sagt, dass im Grunde war es das jetzt mit Bond? Also so, das ist dieses, es wird jetzt halt vielleicht ein Film von vielen werden, aber so dieses Spektakel, was es mal war, diese Zeiten sind vorbei und wir haben 50 Jahre Bond jetzt genossen?
Ja, halte ich nicht für ausgeschlossen, wenn man eben den Weg, den ich die ganze Zeit beschrieben habe, nicht findet. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass man, wenn Mission Impossible jetzt aufhört, da die Lücke schließen kann irgendwo des großen und spektakulären und immer noch ein bisschen spektakuläreren Actionfilms als die anderen sozusagen. Und, dass das was ausmacht, dass die Action dann die Leute anzieht in Verbindung mit einem charismatischen Hauptdarsteller. Wenn das nicht gelingt, ja, dann ist es vorbei. Aber ja, es war vielleicht auch dann gut mit den 60 Jahren im Kino der Barbara Broccoli wird es wahrscheinlich sogar noch gefallen, wenn die jetzt sagen würden, nee, wir haben uns überlegt, wir kriegen es nicht besser hin.
Yeah.
Aber dann würde sich Amazon fragen, das hätte sie aber selber machen müssen, eigentlich als ihr noch gehörte, weil Amazon hat ja nun Geld dafür ausgegeben und nur um die alten Filme dann immer wieder zeigen zu können, hat man das Geld wahrscheinlich nicht ausgegeben.
Ja, ich
Man wird es mit einem Film probieren, wenn der Film wieder erwarten völlig floppt, dann wird man es wahrscheinlich nicht nochmal probieren, das könnte ich mir vorstellen. Also nicht sagen, okay, dann nehmen wir eben einen anderen Darsteller und machen nochmal einen Versuch irgendwie.
Naja, gut, also wenn man sich das Star Wars Prinzip zum Beispiel jetzt mal als Beispiel nimmt, George Lucas hat das verkauft, Disney hat gesagt, okay, wir machen einen neuen Star Wars Film und alle waren begeistert. Alle haben gesagt, das hätten wir nicht geglaubt. Es gibt einen, jetzt endlich gibt es einen neuen Star Wars Film. So, dann hat Disney den gemacht und dann hast du die ersten Trailer gesehen und da war Harrison Ford und Chewbacca und so und Han Solo eben und dann warst du warst total aufgeladen, hast gedacht, das muss ich mir angucken. So, dann ist der Film ins Kino gekommen und der war ein Riesenerfolg. Und dann haben sie danach versucht, darauf aufzubauen, haben haben den nächsten Teil gemacht. Die letzten Jedi heißt er, glaube ich, die dann, dessen von Rian Johnson hat den gemacht und das wurde ganz kontrovers ja aufgenommen in der Fangemeinde, weil der Film einfach total polarisiert hat. Rian Johnson wollte eigentlich auch einen neuen Weg gehen. Das hat aber vielen Fans nicht gepasst und das war so ein ganz komischer, so eine ganz komische Mischung an Filmen. Und die einen mochten ihn, mochten dieses die Risikobereitschaft, was Neues zu machen, die anderen haben es als Verrat empfunden, sag ich mal. Und dann hat man J.J. Abrams wiedergeholt, der auch den ersten Teil gemacht hatte eben, also den ersten Teil der neuen Filme gemacht hat. Und der hat im Grunde was zusammengebastelt und hat im Grunde Rise of Skywalker hat daraus, das hat ein bisschen sehr viel Fanservice wieder reingebracht und dadurch wurde diese ganze Trilogie ist sehr speziell geworden und sie mussten das zu Ende machen, so, sie wussten natürlich auch, dass das schon auch einiges einspielen wird und dann haben sie aber gesagt, okay, wir bauen vielleicht, weil sie haben natürlich das, wie du auch vorhin sagtest, sie haben dann diesen Solo-Film gemacht, sie haben Rogue One gemacht. Und dann haben sie gemerkt, das funktioniert alles nicht so, einzelne Charaktere Kinofilme bekommen, das funktioniert nicht, wir machen Serien daraus, auch ein bisschen billiger, günstiger und so weiter und so fort. Und da ist, in diesem Status ist Star Wars immer noch, so dass heute eine Star Wars Serie kommt und ja, kann sein, manche gucken die und manche nicht, also wie Andor gibt's, ist so ein Beispiel, ist hoch beliebt. Boba Fett und das Ganze ist, also hassen die Fans, ja, solche Sachen und noch andere Sachen. Und ich glaube, dass jetzt alle für einen Bond-Film auch wieder total, also sind alle heiß drauf. Und ich glaube nicht, dass so ein erster Film floppen wird. Ich glaube, das ist eher die Frage, wie es danach weitergeht, glaube ich. Also ob sich das so einpendelt irgendwie, so einpegelt, ja. Dass man so sagt, ja. Und das habe ich eher die Befürchtung, dass es dann so ein bisschen so verwässert. Also und dass dann Amazon sagt, ja, dann machen wir noch eine Serie jetzt so und noch eine Serie und dann kommt irgendwann ein Bond-Film und keinen interessiert es mehr. So ein bisschen wie Pixar oder so. Pixar war auch jeder Film ein Highlight. Irgendwann kamen Pixar-Filme raus und es hat keinen mehr interessiert. Und was unvorstellbar war am Anfang von Pixar und so, also da, weißt du, so, da sehe ich manchmal die Gefahr drin, dass man letzten Endes mit diesem, die erste Chance jetzt wird natürlich erstmal wow und danach macht's plupp und es ist, keiner merkt, James Bond ist nicht mehr erfolgreich, aber keiner hat's gemerkt. Ja,
ja, könnte passieren, aber gut, ist es Star Wars dann ja letztlich auch so gegangen, dass Star Wars jetzt einfach weiter existiert als Teil des Medienzirkus mit den Serien, wenn man dem eben folgt, also wenn man in der entsprechenden Disney Plus Gemeinde streamt. Wenn man das nicht streamt, dann sieht man das ja alles gar nicht irgendwo. Ja. Ja. Also das ist ja eigentlich dann nur noch für Fans, weil ich glaube, es werden nur noch Fans dann das abonnieren. In irgendeiner Form. Also ich sage auch, ich höre auch über die Serien und jetzt gerade das Neue, was so ähnlich sein soll wie so Goonies im Weltraum irgendwie. Ja. Oder im Star Wars Universum, das klingt ja nicht schlecht. Würde ich sagen, wenn ich das irgendwo sehen könnte, würde ich das auch anschauen. Aber ich werde nicht dafür Disney Plus abonnieren. Das ist eher ein Problem. Und wenn das bei Bond genauso wäre, dann haben wir hinterher nur noch Bond-Fans, die bei Amazon Prime Bond gucken. Und kein großes Publikum mehr. Was auch passieren kann. Aber dann wird es ja bei lange leben, weil die Fans bleiben ja dran. Bei Star Wars bleiben sie ja scheinbar auch dran.
Ja, also das glaube ich schon. Natürlich wird es dann, ist es ein Teil.
Diese Größe kann es gar nicht mehr haben irgendwo. Hm. Weil das Zeitalter der Kinoereignisse ist einfach vorbei. Also es bleibt ja nicht bei Bond. Also wenn du mich heute so eine Oscar-Verleihung anguckst, was da gewinnt, das ist ja weit weg von Kinoereignissen wie Herr der Ringe, der mal sehr viele Oscars gewonnen hat, oder Titanic oder sowas. Das sind kleine Filme, die du, ob du die im Kino gesehen hast oder nicht, ist eigentlich völlig egal fast dann.
Ja.
Und von daher, da geht es beim Oscar geht es irgendwie um Kunst, beim Streaming geht es um Unterhaltung und das Kinoereignis ist weg. Also es gibt ja, kommt ja auch im Film, im Kino kein Film, der als Ereignis mehr vermarktet wird. Also so ein Marvel-Film wie der neue, der wohl auch ganz gut sein soll, mit dem neuen Captain America, der der wäre ja, glaube ich, früher viel, viel mehr fürs Kino beworben worden. Aber selbst da sagt man ja, Kino brauchen wir auch gar nicht, um da erfolgreich zu sein. Also meine Idee. Und bei Bond, wie gesagt, wird man es jetzt eben einmal probieren und sagen, das ist jetzt der Neue mit allem drum und dran. Und wenn der als Kinoereignis wieder erwarten, dann auch mal richtig groß funktioniert, dann macht man halt einen weiteren als Kinoereignis. Und ansonsten wird man das einpreisen in sein Geschäft. Und ja, und für die Fans kann man es ja weitermachen. Weil die Fans bleiben dabei. Ich glaube nicht, dass die... Nur der normale Zuschauer, der ist halt dann mal da und mal nicht da, wie überall.
Ja, das ist vielleicht auch dieses Fazit, dass man sich daran gewöhnen muss, dass die Zeiten sich halt auch ändern. Also, und dass dieses Spektakel, was wir vielleicht, also da haben wir vielleicht noch eine Sehnsucht irgendwie nach. Es ist halt erstmal momentan nicht mehr so präsent. Vielleicht kommt es irgendwann wieder. Ich glaube, es kommt irgendwann wieder, aber im Moment halt nicht so sehr. Jetzt sag mal, aus deiner Einschätzung nach, jetzt hier zum Schluss unseres Gesprächs, wie lange müssen wir denn jetzt auf den nächsten Bond-Film warten? Was denkst du denn?
Ja, also wenn man in die Glaskugeln der sozialen Medien guckt, dann steht da überall 2027.
2027.
Würde der rauskommen. Ich persönlich würde hoffen und halte es auch noch für, also rein zeitlich für realistisch, dass er Ende 2026 kommt. Weil man könnte jetzt da hingehen, hat jetzt, war jetzt im Frühling 25, man stellt jetzt dann Frühherbst, Ende Sommer den Darsteller vor, den neuen und den Regisseur natürlich auch und fängt im Winter an zu drehen oder hört auf, das haben sie ja bisher auch immer geschafft, dreht bis Sommer nächsten Jahres und im Herbst kommt er dann ins Kino. Das war möglich. Also bei Spectre kann ich mich erinnern, wurde im Dezember 2014 angefangen zu drehen und 2015 im November war Premiere. Also machbar. Und das wäre schön. Ja, hier würde ich hoffen, dass ich ihn auch noch sehe.
Weil du gesagt hast, wegen Regisseur auch, wie wichtig ist denn der neue Regisseur? Man hat ja auch jetzt zum Beispiel gesagt, wie bei Henry Cavill hat man auch gesagt, eben Christopher Nolan wäre ein ganz möglicher Kandidat jetzt. Das sind natürlich alles Gerüchte. Aber wie wichtig ist der Regisseur für Bond?
Er ist nicht so wichtig.
Nicht so wichtig, gell?
Ist nicht so wichtig, wenn wir durch die Filme angucken. Er muss natürlich ein Handwerk gut verstehen. Er muss kein Künstler sein an der Stelle irgendwie. Das beste Beispiel ist John Glenn, der fantastische Bond-Filme gemacht hat, der ein wahnsinnig guter Action-Handwerker ist, aber natürlich überhaupt keinen künstlerischen Anspruch in diesem Film hat. In den letzten, beim letzten hat man das Gefühl, da habe ich den Namen schon vergessen, dieser junge Regisseur, der es gemacht hat bei No Time to Die. Der war eh so eine Art Auftragsregisseur, dem man dann dem Craig gesagt hat, was er machen soll. Der einzig Bekannte war Sam Mendes, der eine gewisse Prägung da reingebracht hat, aber es muss kein großer Regisseur sein. Also Nolan wäre ein Fehler aus meiner Sicht, weil wenn du Nolan machst, dann kriegst du keinen Bond-Film, sondern einen Nolan-Film.
Ja, ja.
Wenn du einen Tarantino machst, kriegst du keinen Bond-Film, sondern einen Tarantino-Film. Solche Sachen. Das sollte eigentlich jemand sein, der ein bisschen in den Hintergrund. Ich habe es schon sehr oft gesagt, ich werde es wahrscheinlich nie erfüllt bekommen, den Wunsch. Mein Wunschregisseur für Bond wäre Antoine Fuqua. Mhm. Weil das einfach jemand ist, der jetzt auch nicht so wahnsinnig bekannt ist, aber der wahnsinnig gute Actionfilme macht.
Das ist zum Beispiel Training Day, kann man sagen, ist so einer der.
Ja, Equalizer.
Equalizer, genau, Equalizer hat er auch gemacht, ja. Stimmt.
Oder hat er drei Stück gemacht oder auch die glorreichen Sieben, die neu
mit
Denzel Washington oder ich glaube, der hat auch Olympus Has Fallen gemacht.
Kann sein, ja. Kann sein,
dass das Gerard Butler, also so einfache, gerade, spektakuläre Actionfilme.
Also sowas eher. Natürlich ist die Frage, wenn man sagt, also wenn man jemanden hat wie Nolan, das zieht natürlich vom Namen her, ja. Also würde, natürlich ist das irgendwie eine merkwürdige Vorstellung, dass Nolan einen Bond-Film macht. Er wollte das mal, gell, glaube ich, hatte das mal irgendwie so.
Ja, hat es mal kolportiert, ja.
Ja, und aber natürlich denkt man vielleicht, das zieht irgendwie, weil du natürlich sagst, oh, der neue Nolan. Ja,
die Leute einen Nolan-Film sehen wollen.
Ja, der neue Nolan ist ein Bond. So, oh, wow, was ist das und das? Aber da müsstest du ihm ja so viel kreative Freiheit geben, dass, was wird das dann am Ende für ein Film? Also das ist ja auch ein bisschen merkwürdig, ja.
Ja, es wird ein Nolan-Film, aber macht er auch dann die nächsten oder muss ein Regisseur dann seinen Stil aufnehmen irgendwie und da weitermachen? Aber es kommt für mich zu wirklich 100% auf den Darsteller an und dann noch auf eine Geschichte, die einigermaßen plausibel ist. Also spannend plausibel. Also kein, und nicht auf keinerlei parodistischen Elemente enthält, aber trotzdem leicht wirkt. Also das für mich bei Mission Impossible sagen, ist der bessere Bond, hast du vorhin mal gesagt. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad, nämlich zu dem letzten beiden Filmen auch schon wieder nicht mehr so. Weil da plötzlich persönliche Dinge wieder reinspiegelten irgendwie in die ganze Sache. Der wirklich beste für mich Mission Impossible Film ist Teil 4. Weil das ist der perfekte Agentenfilm. Da geht es nicht um Personen. Tom Cruise steht im Mittelpunkt, die anderen arbeiten ihm zu, sind auch Stichwortgeber in gewisser Weise, positiv gesehen. Und es gibt eine Mission, die ist zu erledigen in irgendeiner Form. Und es geht nicht darum, welche Beziehungen die im Team untereinander haben oder auch zu Vorgesetzten haben oder sonst was. Und das taucht in anderen Filmen plötzlich wieder auf, mit Beziehungen untereinander, mit der Ferguson dann entsprechend in 4, deutet sich was an, in 5. Jetzt irgendwie fortgehend 6 stirbt sie dann, also das passt, hat mir schon fast nicht gepasst, also 4 warte mal, 4 ist der beste, ja 4, den Emiraten dann ausspielt zum Beispiel.
Ja, Phantomprotokoll ist das, genau, ja. Ja, genau, 4, ja, ich mag den 5. auch sehr gern, Rogue Nation, da ist es eben mit Rebecca Ferguson, wo sie das erste Mal auftaucht.
Das ist eine wahnsinnig tolle Geschichte in Wien, die ganz, eben, sie wird wahnsinnig gut eingeführt, ist ein wahnsinnig geheimnisvoller Charakter, wo man sich auch fragt und wünscht, was hat das jetzt zu bedeuten, wie wird es weitergehen, wird aber schlecht aufgelöst, dann vor allem im nächsten Teil. Da wird sie langweilig plötzlich.
Jetzt hat Amazon hat ja gesagt, also Bond bleibt britisch, Bond bleibt ein Mann. Muss Bond auch weiß bleiben?
Nee, muss nicht. Das hat bisher niemand so gesagt an der Stelle. Also auch Barbara Broccoli hat jetzt nicht darauf bestanden, dass es ein weißer Schauspieler sein muss. Ich hab's, also die Diskussion ist ja, die führe ich ja, seit ich das übernommen habe, 2014, der begonnen mit Spectre dann, und dabei kam ja immer Idris Elba irgendwie als möglicher Bond. Ich bleib dabei und sage es jetzt heute dann auch zum letzten Mal. Es kann durchaus ein farbiger Schauspieler sein oder ein ethnisch anderer als jetzt ein weißer Brite. Dann eben ein anderer Brite, gibt es ja genug, auch muss ja nicht weiß sein. Der Film darf das aber zu keinem Zeitpunkt thematisieren. Also es ist einfach so. Also es ist, wenn er farbenblind ist, der Film, und der ist einfach diese Person, dann ist es gut. Aber ich glaube, man will es deshalb schon nicht machen, um die Schlagzeile dann nicht zu haben. Bond ist jetzt ein Farbiger. Weil das würde wieder, von der Presse würde das wieder gierig aufgegriffen.
Ja, es wird also hundertprozentig in Fankreisen auch so einen Shitstorm geben. Es wird aber bei jungen Leuten natürlich eher was, ich weiß nicht, ob man sagt, was Positives. Ich glaube, junge Leute merken das gar nicht mehr so sehr. Ich glaube, die, also habe ich das Gefühl, man guckt da nicht so extremst drauf.
Ja,
also
eben, diese Farbenblindheit, die muss da sein. Aber ich, Bond ist halt eine Figur, da wurde so viel darüber diskutiert, dass man es nicht einfach so geschehen lassen wird. Sondern es wird dann diskutiert werden. Und das ist ein Fehler.
Ja, genau. Also es wäre auf jeden Fall Thema. Ja, das stimmt. Ja, das musste ich jetzt nochmal fragen. Ich meine, das ist immer wieder Thema und so weiter, aber trotzdem musste ich das nochmal fragen.
Ja, das ist klar. Also, ja, kann sein. Ich glaube jetzt nicht, dass es so sein wird. Und ich hoffe, wenn es so würde, dass man aber, wie gesagt, guckt, das ist ein Mensch und wieder welche Hautfarbe der hat, ist egal.
Ja, das denke ich auch. Ja, gut, lieber Andreas, dann würde ich sagen, wir haben jetzt hier die Massen befriedigt mit den neuesten James Bond Neuigkeiten.
Oder gelangweilt, je nachdem. Ja.
Ja, oder gelangweilt. Viele sind auch eingeschlafen, aber vielleicht ist es auch zum Einschlafen, kann man mich auch gut hören. Sagte mir letztens ein Kollege auf der Arbeit, der sagte, ich höre das immer zum Einschlafen. Ich hab's noch nie. Nach 10 Minuten war ich weg. Ja, von daher.
Ja, ich würde mich ja immer mal freuen, inzwischen, wenn dann jemand sagt, hier. Andreas Pott, was erzählt der denn für einen Scheiß?
Absolut, also wenn ihr was Kontroverses hier zu sagen habt, dann einfach rein, fühlt euch frei, schreibt es uns in die Kommentare, dass ihr sagt, das ist der absoluter Quatsch und ja, freuen wir uns. Gut.
Genau, und wenn nur einer schreibt, warum sitzt der komische Typ mit der Mütze und der Brille da, ist auch gut.
Ja,
und der ist, das ist, bist da nicht du, ja.
Ja. Gut, lieber Andreas, also vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und hier so schön berichtet hast und wir sind sehr gespannt und vielleicht machen wir es auch wirklich so, wenn du dazu Lust hast und wenn es sich auch nicht so ewig da hinzieht mit diesem neuen James Bond Ding, dass wenn mal das Casting feststeht oder wenn mal feststeht, wann der Film kommt oder vielleicht auch, wenn wir den Film gesehen haben, dass wir uns nochmal treffen und darüber.
Also das würde ich gerne tun, in dem Moment, wo es tatsächlich feststeht, Darsteller, Film, es geht los, dann können wir nochmal sprechen und ja, wenn er dann da wäre, ohnehin, dann spricht alle Welt wieder.
Dann spricht alle Welt. Ja. Okay, also in diesem Sinne, alles Gute, lieber Andreas, bis zum nächsten Mal, ja? Mach's gut.
Danke dir.
Ciao, ciao.